Wir haben letzte Woche angefangen mit der Frage, was ist biblische Prophetie, kleine Propheten, eine Einführung hatten und haben dort darüber geredet, dass Gott ein Gott ist, der redet, der früher noch geredet hat, der heute noch redet und uns möchte Einblick schenken in so vieles, was im Himmel abgeht, in so vieles, was in seinem Herz sich bewegt. Und jemandem, der Gott so einen Einblick geschenkt hat, das ist der Prophet Micha. Wir werden heute Morgen so ein bisschen durch das Buch gehen und ich hoffe, dass ich euch so die wichtigsten Stellen und wichtigsten Aussagen euch so mit trainieren kann, dass ihr einen Überblick bekommt über das Buch und über die Hauptaussagen dort drin. Ich hoffe, es wird nicht zu viel, ich bringe es so ein bisschen auf den Punkt. Und zwar lesen wir miteinander gerade den ersten Vers von diesem Buch. Und zwar steht: Dies ist das Wort des Herrn an Micha. Also das Buch, die Versen aus dem Micha, die möchten gelesen werden als Wort Gottes. Gott, der redet. Dies ist das Wort des Herrn an Micha. Micha, der Name, der heißt: Wer ist wie Gott? Das ist eine Frage, die uns noch wird entgegenkommen in diesem Buch. Wer ist wie Gott? Den Moraschiten erging in den Tagen Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda, was er geschaut hat über Samaria und Jerusalem. Klingt vielleicht jetzt gerade ein bisschen kompliziert. Das sind ganz viele Informationen, die wir rüberkommen über das Buch. Und zwar ist es so, dass der Micha aus Moreshet ist, das ist im Südwesten von Jerusalem, das ist im Südreich von Israel und an wer die Botschaft geht, ist nämlich aus Nordreich und aus Südreich, da werden nämlich zwei Hauptstädte genannt, Samaria, die Hauptstadt vom Nordreich und Jerusalem, die Hauptstadt vom Südreich. Es geht also, die Botschaft geht an ganz Israel, an alle. Und die Zeit, wo das drin spielt, sagt er uns auch gerade, nämlich zählt er gerade die drei Könige auf, die in dieser Zeit geherrscht haben. Wenn ihr wissen wollt, was so ein bisschen abgegangen ist unter diesen Königen, könnt ihr das in der Chroniken und Könige nachlesen von diesen drei Königen. Was sie uns aber sagt, ist, das ist die gleiche Zeit gewesen, wie auch der grosse Prophet Jesaja gelebt hat und gewirkt hat in Jerusalem. Das war die gleiche Zeit, wie auch der Hosea gewirkt hat. Und das ist wahrscheinlich sogar die gleiche Zeit, oder hat sich das überschnitten mit dem Amos. Der Amos, der eine sehr, sehr ähnliche Botschaft hat wie der Micha in seinem Buch. Wir wissen aber noch ein bisschen mehr über den Micha, wie nur das, was hier in dem ersten Vers kommt. Und zwar können wir aufgrund von seinen Bildern, aus dem, wie er gewisse Sachen beschreibt, davon ausgehen, dass er Hirt war. Moreshet, das war eine ländliche Gegend im Südwesten. Das war so auf dem Land. Und aufgrund von den Bildern von Micha können wir davon ausgehen, dass er ein Hirt war. Und Gott möchte immer das brauchen, wer wir sind. Wie wir Sachen verstehen. Wie wir Sachen können begreifen und weitergeben. Und so hat Gott ihm Micha Sachen gezeigt, so in diesen Hirtenbildern. Gott möchte uns brauchen, wer wir sind. Der Micha kann in Jerusalem auch zu den Ältesten reden. Jetzt gibt es zwei Theorien. Die eine sagt, er war einfach ein Flüchtling und ist irgendwie zufälligerweise in Jerusalem dann gelandet und konnte darum zu diesen Leuten reden. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass der Micha zu den Dorfoberhäuptern gehört hat, ein Ältester war in diesem Dorf und darum konnte von diesen Machthabern in Jerusalem reden. Der Micha war ein Hirt, er war Ältester. Und er in seinem Buch, da leidet er, in seinem Buch, da hat er Trauer, da klagt er über die Zukunft, über das, was ja passieren mit seinem Volk, aber auch über die Sturheit von dem Volk. Das wird uns noch ein paar Mal so begegnen, die Anklagen über die Sturheit von dem Volk. In dem Buch sieht er, wie die Assyrer ein grosses Volk kommen werden, aber auch Babylonier und sein Land, das, was sie aufbauen haben, kaputt machen. Micha sagt noch ein bisschen mehr über sich selber, wie nur das in dem ersten Vers. Und zwar sagt er auch: Ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geist des Herrn, mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung zu verkünden und Israel seine Sünden. Der Micha war ein rechtschaffender Mann. Er ist vom Heiligen Geist erfüllt worden mit Mut und Kraft, um einen Spiegel anzuheben, den Führern von diesem Land, den Leuten, die sich nicht so verhalten haben, wie Gott sich das gewünscht hat von ihnen. Der Micha war nicht ein gestudierter Mann. Er hat nicht Tora und die ganze Bibel ausgelegt und hat einen Haufen Wissen gehabt. Er war Hirte. Und hat aus dieser Begegnung, aus dieser Beziehung raus mit Gott, aus dieser Verbindung raus mit Gott, hat er etwas bekommen von Gott. Hat Gott ihm etwas weitergegeben. Nicht durch sein Wissen, sondern durch die Verbindung. Und da möchte ich dir sagen, bist gespannt, was Gott möchte dir weitergeben, was Gott dir möchte aufs Herz legen. In dieser Verbindung, in dieser Beziehung mit Gott. Wir haben einen Gott, der redet, auch heute. Das Buch hat drei Hauptteile und die Hauptteile, die fangen immer mit dem gleichen Wort an. Hört. Hört zu. Ich habe euch etwas zu sagen. Das ist der erste Teil, Kapitel 1 und 2, dann der zweite Teil im Kapitel 3 und 4 und dann am Schluss noch 6 und 7. Die fangen immer an mit Hört. Eine Anklage, die kommt. Das Buch, das hat so ein bisschen etwas von Gericht und so ein Richter, der jetzt da richtet über sein Volk und Leute, die angeklagt sind. Und er sagt, hört zu. Und wie wir im ersten Vers gesehen haben, geht das hauptsächlich Israel etwas an. Aber er geht noch weiter. Und zwar sagt er dann da, im Vers 2, hört zu, ihr alle Völker. Es betrifft also nicht nur Israel, es betrifft alle Völker. Hört ihr alle Völker? Und das hat verschiedene Gründe. Und zwar der Bund, wo Israel und Gott geschlossen haben am Sinai. Dort sind alle Zeugen gewesen. Der Bund ist geschlossen worden vor Himmel und Erde. Das, was passiert ist mit, oder passiert mit Israel, das ist ein Zeugnis auch für andere. Das geht nicht nur Gott und Israel etwas an. Sondern Gott braucht Israel, um allen Völkern etwas zu zeigen. Und darum schreibt der Micha da, hört ihr alle Völker. Er erwähnt da alle Völker, weil Gottes Handeln an seinem Volk etwas zeigt für uns. Etwas zeigt für alle anderen Nationen. Sein Gericht, sein Nein zu dem, wie sie gewisse Sachen ausgeführt haben. Aber auch seine Gnade, das im Volk, das, was passiert ist in der Geschichte, das hat allen Völkern etwas zu zeigen. Darum bezieht da der Micha gerade alle Völker mit dir. Und ich glaube, die Anklagten sind nicht nur das Nordreich und das Südreich, sondern alle die, die die Botschaft von Micha gehört haben und auch jetzt hören oder lesen. Es geht alle etwas an, was der Micha da sagt. Die Botschaft, die hat heute noch eine Relevanz. Der Micha möchte uns heute noch etwas sagen. Und jetzt im ersten Kapitel, da erscheint Gott mit der gleichen, gleich wie am Berg Sinai, mit Feuer, mit Erdbeben, seinem Volk, um sein Volk zu richten. Gott begegnet dem Volk gleich wie am Berg und möchte sein Volk richten und er zählt jetzt 500 Jahre Rebellion auf. Ortschaften, die in dieser Rebellion voll mit dabei waren, voll vorne mit dabei waren und sich nicht auf Gott verlassen haben, so wie sie das am Berg Sinai mal gesagt haben und geschworen haben, sondern ihr eigenes Ding durchgezogen haben. Und jetzt kündigt Gott Gericht an nach 500 Jahren von dieser Rebellion. Und die Rebellion, die hat hauptsächlich im Götzendienst bestanden. Andere Götter anbetet, andere Skulpturen, Sachen anbetet. Auf ihren Opferhöhen haben sie Sachen angegeben für andere und nicht für den einen Gott, den sie eigentlich gesagt haben, sind sie mit ihm unterwegs. Und das stellt auch uns heute Morgen die Frage, wofür opfern wir unser Leben? Für was opfern wir unser Leben? Ist es Karriere? Ist es Gier? Ist es Macht? Ist es unsere Lust, der Rausch? Für was opfern wir unser Leben? Und was opfern wir denn? Unsere Ehe? unsere Familie, unsere Freundschaften, unsere Gesundheit. Der Luther hat in diesem Zusammenhang mal gesagt, dort dran, wo wir unser Herz hängen, das, was uns wichtig ist, das ist unser Gott. Und das hat das Volk 500 Jahre gemacht, rebelliert gegenüber Gott, ihr Herz an andere Sachen gehängt, nicht an den Gott. Und jetzt wird da Gericht angesagt. Und das, was in dem Volk passiert, die Rebellion, das ist zu beklagen. Der Micha beklagt das, und zwar im Vers 8, in dem ersten Kapitel. Er beklagt das und sagt Folgendes. Darüber will ich wehklagen und jammern, ausgezogen und entblößt. Und das war ein Bild für das, dass einem wirklich, wirklich etwas wehtut. Dass es schlimm ist. Man hat sich ausgezogen. Ausgezogen und entblößt. Einhergehen will ich eine Wehklage halten, wie die Schakale, und eine Trauer wie die Strauße. Denn ihre Wunde ist unheilbar. Sie erstreckt sich bis nach Juda und reicht bis zu den Toren meines Volkes, bis nach Jerusalem. Also das ganze Volk hat das durchdrängt, und das ist das Wehklagen, das tut ihm weh, er leidet. Der Micha leidet mit der Rebellion von dem Volk, die sich durchzieht durch das ganze Volk. Und hauptsächlich klagt der Micha in seinem Buch die Verantwortlichen an. Beamte, Richter, Propheten, Leute, die Machtstellungen haben, die eine Verantwortung haben, die irgendwie versagt haben in dem Sinne. Denen geht es um anders, wie um das, was ihnen wirklich gehen soll. Sie sind gierig geworden, sie sind bestechlich, sie sind machthungrig. Und das widerstrebt Gott. Das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat für sein Volk. Unter dem hat auch das Volk von Gott gelitten, unter diesen Herrschern, unter diesen Menschen, die egozentrisch waren, machthungrig, gierig. Das widerstrebt Gott. Und der Micha, er hat seine Stimme gegen das erhoben. Er hat gesagt, das kann es nicht sein. Er hat die Menschen angeklagt. Und dann ist etwas spannende Antwort gekommen. Zum einen haben sie gesagt, bist mal still. Und zum anderen haben sie dann darauf verwiesen, was ihnen für einen Gott sich gezeigt hat an dem Berg Sinai, wo das Volk den Bund geschlossen hat. Und zwar stellen sie so die zynische Frage, ist unser Gott nicht geduldig? Hat sich Gott nicht als geduldiger Gott vorgestellt? Der würde doch nie so etwas tun. Das, was du da ankündigst, mit dem Gericht in dem ersten Kapitel, die 500 Jahre Rebellion, unser Gott würde doch nie so etwas machen. Das hat sich bei mir die Frage gestellt, wie denken wir heute von Gott? Ja, weißt du, wir haben ja einen gnädigen Gott. Kein Problem. Weißt du, wir müssen nicht so genau anschauen bei gewissen Sachen. Gewisse Themen in unserem Leben machen ja alle. Ist okay, weißt du, Gott ist gnädig. Es zeigt sich in dem Buch Micha, ja, unser Gott ist gnädig. Aber das heisst nicht, dass man nicht auch hinschauen soll und nicht einfach so zynisch sagen, ja, ist alles easy, ist kein Problem. Wir haben die Verantwortung, hinzuschauen. Wir haben die Verantwortung, bei gewissen Themen hinzuschauen. Und nicht einfach so zynisch sagen, ja, Gott ist ja gnädig, ist alles nicht so das Problem. Ich finde die Antwort von Micha dann spannend, wo er sagt, was für ein Prophet denn das Volk eigentlich gern hat. Und er sagt dann im Kapitel 2, Vers 11, wenn einer käme, der nach dem Wind nachliefe, also einfach das sagt, was ihr gern würdet, mit dem Mainstream, dort, wo der Wind anblaset, mit Gott. Wenn einer käme, der mit dem Wind nachliefe und euch Lug und Betrug verkündete, ich will euch weissagen, beim Wein und bei starken Getränken, das wäre ein Prediger für dieses Volk. Die haben auch nur mehr wollen hören, was sie haben wollen hören. die nur Lug und Betrug hören wollten. Das, was sie gerade das Gefühl hatten, ist gut. Aber die Wahrheit Gottes haben sie gar nicht hören. Sie haben ja einen gnädigen Gott. Sie haben ja einen guten Gott. Aber die Wahrheit Gottes haben sie gar nicht wirklich hören. Nicht hinhören und sich vielleicht mal hinterfragen. Sich die Frage stellen, kann es sein, dass ich da auf einem Holzweg bin? Die haben nur Bestätigung gesucht. Und ist manchmal nicht bei uns auch ein bisschen so, dass wenn jemand etwas sagt, was bei uns aneckt, dass man dann findet, ja, easy, soll dem seine Meinung sein und gar nicht Sachen hinterfragen. Unser Gottesbild, unsere Gottesbeziehung, gewisse Sachen vielleicht in unserem Leben hinterfragen. Sondern einfach nur wenn sie hören, was uns bestätigt, was unser Gottesbild bestätigt. Was wir überhaupt hören wollen, was wir schon wissen vielleicht oder eben, was wir nicht unbedingt wissen wollen. Sonst könnte ja das Problem werden. Der Micha erhebt Anklage gegen das Unrecht in dem Volk. Er sagt, dass das nicht sein kann, dass die Menschen Macht missbrauchen, dass die Menschen ihr Volk unterdrücken, das Volk, das ja Gottes Volk ist. Das heisst, die Macht, die Leute, die eine Macht hatten, die Leute, die eine Verantwortung hatten, sind auch als Gegner von Gottes Volk auftreten. Nicht als ihre Anführer, sondern als ihre Gegner. Sie haben ihre Sicherheit genommen, sie haben ihre Hoffnung genommen und das alles zum eigenen Vorteil. Das alles nur, dass sie haben können gut dastehen, reich sie sind. Für ihren eigenen Vorteil. Und der Micha erhebt weiter Anklage. Also das ist Kapitel 2, wehe denen, die Frevel ersinnen und Böses vorbereiten auf ihren Lagern. Am Morgen, wenn es Licht wird, führen sie es aus, weil es in ihrer Macht steht. In anderen Übersetzungen ist, wer am Abend oder in der Nacht Böses plant und dann am Morgen das umsetzt, wehe denen. Das sind die Machthaber gewesen. Gefällt ihnen ein Feld, so rauben sie es, und wollen sie ein Haus haben, so nehmen sie es weg. Sie üben Gewalt gegen den Besitz und sein Haus, gegen den Besitzer und sein Haus, gegen den Mann und sein Erbteil. Die haben ihnen einfach alles weg nach dem Volk. Leute, die eine Verantwortung haben, die Macht haben, haben die missbraucht. Diesen Leuten das einfach weggenommen. Auch im Kapitel 3 erhebt Micha Anklage und sagt, und ich sprach, höret doch, ihr Häupter von Jakob und ihr Fürsten des Hauses Israel. Ist es nicht eure Sache, das Recht zu kennen? Wäre es nicht genau eure Verantwortung, eure Aufgabe, nach dem so zu handeln, wie Gott eigentlich wünscht von uns, so wie sich Gott uns gezeigt hat und gesagt hat, hey, das sind meine Vorstellungen von einem gelingenden Leben. Wäre das nicht genau eure Verantwortung? Und doch hasst ihr das Gute und liebt das Böse. Ihr zieht ihnen die Haut ab und das Fleisch von den Knochen. Jetzt kommt ganz ein brutales Bild, das der Micha hier braucht. Wie die verantwortlichen Leute mit ihrem Volk umgehen. Es hört nicht darauf, dass er sagt, ihr zieht ihnen das Fleisch von den Knochen ab, die Haut abziehen und das Fleisch. Also, ich will es mir nicht bildlich vorstellen, aber das ist so ein starkes Bild. Und er macht weiter. Und wenn sie dann das Fleisch meines Volkes gefressen und ihnen die Haut abgezogen, ihnen die Knochen zerbrochen und sie in Stücke zerschnitten haben, wie man sie in einen Topf tut und wie Fleisch, das man in den Kessel legt, dann schreien sie zum Herrn. Wow. Da braucht der Micha ein brutal starkes Bild, wie die Machthaber mit ihrem Volk umgehen. Wie vieles da schief läuft. Sie verzehren quasi ihr eigenes Volk. Sie machen es kaputt, sie zerstören es. Weiter geht es dann darum, also es geht darum, dass sie das gemacht haben und dass, wenn dann das Gericht, das Micha angekündigt hat, und sie zu Gott schreien, Gott nichts mehr hört. Gott seine Augen oder Ohren zumacht. Weil sie so brutal, so bös durchdrängt sie sind mit ihrem Volk. Gott zeigt sich im Buch Micha als ein Gott, der ein ganz klares Nein hat zur Ungerechtigkeit. Ein Gott, der ein ganz klares Nein hat zur Ungerechtigkeit in dieser Welt. Er begegnet diesen Menschen zwar, oder uns, allen Menschen, zwar mit ganz, ganz viel Geduld, mit ganz viel Liebe, ganz viel Zeit, mit ganz viel Hoffnung zur Umkehr. Aber er hat auch ganz ein klares Nein. Und er ist ein gerechter Gott, der Gericht wird bringen. Der Michael kündigt es an, dass da etwas wird passieren mit dem Volk. Dass da Gericht kommt in Form von einem Volk, das sie wird unterdrücken. Wo sie als Volk nicht mehr so werden können leben, wie sie jetzt leben. Der Michael sagt, hey, das, was ihr euer Land darauf baut, das wird zerstört. Die Machthaber, die sind gierig gewesen, sind aufs Geld ausgesehen, haben ihr Volk ausgenommen. Wir sehen hier in diesem Bild, wie brutal das war. Wie gelitten das Volk hat. Und haben dann so ihr Leben auf irgendwelche Äußerlichkeiten aufbauen. Eben Ansehen, Geld, Macht. Auf das haben sie ihr Leben gebaut und der Micha sagt dann, das wird alles zerstört. Das geht alles kaputt. Da kommt das Volk und trampelt das alles kaputt, was euch jetzt wichtig ist. Das, wo ihr euer Leben drauf baut, das wird zerstört. Der Michael hat ganz klare Worte, die er findet. Wenn er das Buch lest, dann merkt er das. Und trotz diesen klaren Worten, trotz dem Gericht, drückt etwas durch. Ich habe es gesagt, am Anfang die höheren Stellen, aber es bleibt nicht bei diesen Anklagen, bei diesen Anschuldigungen, bei dem Erniedrigen, bei dem, was kaputt geht, dann, Kapitel 3 und 4, wo das alles zerstört wird und Kapitel 6 und 7, wo noch einmal die Schuld von dem Volk aufzeigt, noch einmal die Schuld von diesen Machthabern aufzeigt, es bleibt nicht bei dem. Es drückt etwas durch von Hoffnung. Und zwar lesen wir dann im Kapitel 2, Vers 12 und 13 ein schönes Gedicht. Wir lesen Folgendes, Kapitel 2, Vers 12 und 13. Ich will dich, Jakob, sammeln, und zwar ganz sammeln. Ich will den Überrest Israels vollständig zusammenbringen, will sie vereinigen, wie die Schafe in der Herde, will sie zusammenbringen, wie die Schafe in der Hürde, wie eine Herde auf ihrem Weideplatz, dass es von Menschen wimmeln soll. Der Durchbrecher wird vor ihnen herziehen. Sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen. Ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Da drückt er Hoffnung durch. Da macht der Micha Hoffnung dem Volk, dass es nicht bei dem kaputt bleibt, nicht bei dem Zerstörten, sondern dass da ein König kommt. Einer, der seine Herde sammelt. Einer, der sein Volk wieder sammelt und als König vor ihnen hergeht. Und jetzt gibt es Ausleger, die sagen, ja, das hat sich ereignet, das ist passiert, wo Israel wieder gegründet worden ist. Jetzt sammelt Gott sein Volk wieder. Das kann sein. Die Auslegungen, die hat man je nachdem gerade so schon gemacht, wo sein Volk wieder zurückgekommen ist nach dem Exil. Die ganze zeitliche Abfolge, was da passiert ist. Ja, es ist ein starkes Bild, dass Israel wieder gegründet worden ist. Das ist ein starkes Bild. Aber ich glaube, es ist nicht das Hauptbild. Es ist etwas Äußerliches, das uns etwas zeigt. Und ich finde so schön, wie das der Luther gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, das ist nicht die Rückkehr aus dem Exil von Israel, das ist nicht die Sammlung von Israel als Volk, sondern da geht es um eine geistliche Dimension. Da geht es um das ewige Reich von Jesus Christus. Der Prophet Micha redet da nicht von irgendeinem historischen Ereignis, das passiert ist oder passieren wird, sondern von einer geistlichen Wiederherstellung von dem Volk Israel, wo durch die Verkündigung vom Evangelium, von dieser guten Nachricht von Jesus Christus passiert. Da geht es um eine geistliche Wiederherstellung, die der Micha da in seinem Buch prophezeit. Er sagt, da kommt der König Jesus und wird sein Volk sammeln. Durch den König Jesus werden Menschen dem Volk zugehörig. Das ist eine geistliche Dimension, die da passiert, wo wir dürfen Anteil haben, wenn Jesus unser König ist. Da geht es nicht um ein äußerliches Volk. Ja, das ist ein starkes Bild, das uns in der geistlichen Dimension vielleicht etwas zeigen kann. Aber es geht um eine geistliche Dimension, wo da der Micha darüber redet. Und ich möchte weitergehen in dieser geistlichen Dimension. Es kommt nämlich noch viel mehr Hoffnung in das Buch hier. Es kommt noch viel mehr von dieser Hoffnung zum Tragen. Israel wird nicht nur erniedrigt, sondern es wird auch erhöht, aufgehoben. Es wird da denn das Königreich wird angekündigt, das Messianische, das Reich von Gott, wo dem Bösen trotzt und Hoffnung und Segen ist für all die Nationen. Und dort drin kommt der Vers, wo uns der Mark in der Einleitung schon gebracht hat. Dort drin kommt der Vers, Micha 4, Vers 3. Und er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starken Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwestern zu Schwertern, zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Jetzt können wir das wieder auf etwas anschauen, wo wird kommen, auf irgendein Reich, wo kann kommen, wo wird kommen, ein Friedensreich, wo vielleicht in Zukunft ist mit Jesus an der Spitze. Kein Krieg mehr. Aber kann es sein, dass das jetzt schon ist? Dass das, was da steht, jetzt schon ist? Und zwar ein Friedensreich in unseren Herzen. Ein Friedensreich in deinem und in meinem Herz. Und zwar möchte ich dir da dazu eine Stelle aus dem Epheser 2 lesen. Epheser 2, Vers 14. Und ich glaube, kommt genau das zum Tragen. Denn er ist unser Friede. Jesus Christus ist unser Friede. Der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote und in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst und zu einem neuen Menschen zu schaffen und Friede zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Der Epheser braucht das Bild vom Frieden von Heiden und von Juden. Die Fernen, das sind Heiden, die Nahen sind Juden. Und da findet durch Jesus Christus, durch sein Leben und sein Sterben und sein Auferstehen, finden wir alle Zugang zum Vater. Da ist Friede, da ist ein Lieb zu einem neuen Menschen, einem Leib, in einem Geist. Durch Jesus Christus ist der Friede. Er ist unser Friede. Kann es sein, dass das Friedensreich, das der Micha ankündigt, dass die Schwerter zu Pflugscharen gemacht werden und die Spieße zu Rebmesser, dass das ein Friedensreich ist, wo wir schon dürfen Anteil haben, heute in unseren Herzen. Ein Friedensreich, das aufgebaut worden ist durch Jesus Christus, unseren König. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der Micha da etwas auftut und uns zeigt, wo wir schon Anteil haben können. An einem Friedensreich von Jesus Christus. Der Micha geht nachher weiter in seinen Kapiteln und er zeigt noch mehr im Kapitel 6, ich habe es schon angekündigt, die Ungerechtigkeit in der Wirtschaft. Menschen, die sich zu ihren eigenen Gunsten gut dastehen lassen, die die Wirtschaft kaputt machen, dass sie gut dastehen. Wo bei der Waage kommt so das Bild mit falschen Steinhandtieren. Ihr kennt das Juristika, die Waage, wo du Steine tust, also ist eine alte Waage, heute hast du einfach eine digitale Anzeige, aber dann hast du so Grammsteine da oder Kilo und dann hinten dran hast du gesehen, wie viel das ist. Und die haben mit so falschen Steinen hantiert, zu ihrem Nutzen, zu ihrem Vorteil. Und er klagt das an, den Micha. Und er braucht dann auch ein Bild, nochmal eins von der Zerstörung, wie kaputt das Volk ja eigentlich ist. Und zwar sagt er, dass Söhne und Töchter sich gegen die eigenen Eltern erheben. Dass nicht mal mehr in der Familie kannst einander vertrauen. Dass nicht mal in der Familie mehr kannst sicher sein, ob sie es gut oder schlecht meint. Und Ehe von Vater und Mutter ist ein wahnsinnig hohes Kulturgut in dieser Zeit. Das war etwas enorm Wichtiges für das Volk. Und der Micha braucht das Bild und sagt, sogar das ist kaputt. Sogar das, was eigentlich extrem wichtig ist, das ist kaputt. Und es geht auch nur um die äußerlichen Sachen. Und dann der Vers, ihr wisst doch eigentlich, was der Herr gern hat. Ihr wisst doch eigentlich, für was das Herz von Gott schlägt. Ihr wisst es. Ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott? Er stellt sich eine Frage und bringt da drei Punkte raus, wo er sagt, hey, das ist das, eigentlich das, was Gott sich von uns Menschen wünscht. Dass Gerechtigkeit von unserem Leben ausgeht. Dass wir gerecht unterwegs sind. Dass wir Liebe üben. Und nicht nur so scheinheilige Liebe, sondern wirklich Liebe üben. An unseren Mitmenschen, an anderen Menschen. Nicht nur unseren Vorteil sehen, dass es mir gut geht. Dass ich mein Reichtum kann behalten kann. Und demütig wandeln mit Gott. Das ist das, was Gott sich doch eigentlich wünscht. Und ich möchte an dieser Stelle ganz, mal schnell ganz ehrlich sein, mir fällt das schwer. Mir fällt das mega schwer. So gern habe ich es doch, dass das nach meinem Ding läuft. Dass ich nicht so schlecht dastehe. Liebe üben. Demütig sein. Zu merken, dass ich eben vielleicht gleich nicht immer so gut bin, wie ich das Gefühl habe. Dass da vielleicht doch noch der eine Ecke oder Kante ist, wo ich wirklich da vorne schaue und nicht das Gefühl habe, es ist ja schon gut, ich habe ja einen gnädigen Gott. Ich habe ja einen liebenden Gott, ist gut, ich muss nicht so genau hinschauen. Demütig wandeln, Gerechtigkeit für unser Leben, wo darf ausgehen. Der Micha hebt Anklage gegen das, gegen die Gier, gegen die bösen Pläne, die geschmiedet werden, gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Stimmen, die erhoben worden sind, auch von Propheten, mit dem Mainstream, mit dem, was die Leute einfach hören wollen, dass sie sich vielleicht noch gut fühlen dabei, aber nicht mit dem, was Gott den Menschen eigentlich möchte sagen, nicht mit dem, was Gott eigentlich, wo sein Herz für das schlägt. Er klagt Menschen an, die anderen die Hoffnung nehmen, Sicherheit nehmen. Und an dieser Stelle merke ich, auch ich gehöre zu den Anklagten in diesem Buch. Auch ich gehöre zu denen, die doch für den eigenen Vorteil schauen. Auch ich gehöre zu denen, die meine Verantwortung nicht immer gut nutzen. Ich möchte ganz kurz schnell das irgendwie ein bisschen praktisch veranschaulichen. Wir haben eine Verantwortung. Eine Eigenverantwortung. Dass die Themen, die vielleicht bei uns ein Thema sind, nicht durchdrücken, wir böse Pläne schmieden in der Nacht und am nächsten Tag umsetzen, dass wir gut dastehen. Wir haben eine Eigenverantwortung in dem Sinne. Ich habe eine Verantwortung, dass meine Gier, meine Sehnsucht, meine Wünsche nicht durchdrücken und andere leiden aufgrund von dem. Ich habe eine Verantwortung, dort hinzuschauen, dass das nicht mein Handeln bestimmt. Gell, Missstände anprangern von anderen, das ist einfach. Was die anderen alles falsch machen, wo die anderen alles falsch liegen, das ist mega einfach. Aber Eigenverantwortung übernehmen dort, wo ich kann. Verantwortung übernehmen, dass Gerechtigkeit von meinem Leben ausgeht. Und ich möchte das vielleicht gerade als Beispiel nutzen mit den sozial schwächeren Leuten, Immigranten, Menschen, die nicht so viel haben wie ich. Dort Verantwortung übernehmen. Geht dort Frieden und Hoffnung von meinem Leben aus. Wir haben es gesehen bei der Wendy, wie sie Leute besucht hat, anderen Menschen vielleicht eine Hoffnung gegeben hat, etwas gegeben hat, Gerechtigkeit, die ihrem Leben ausgeht. Die Frage, die sich in meinem Leben zum Beispiel nicht stellt, ist, hat es zu viel oder zu wenig Flüchtlinge? Wie ist das? Haben wir zu viel oder zu wenig? Braucht es mehr oder braucht es weniger? Die Frage muss ich mir als Einzelperson nicht stellen. Das ist nicht die Verantwortung, die ich übernehmen muss. Sondern die Verantwortung, die ich übernehmen muss, ist, wie gehe ich um mit denen, die da sind? Wie gehe ich um mit den Menschen, die da sind? Mit den Menschen in unserem Umfeld, die sozial vielleicht schwächer sind? Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Wenn die Verantwortung in der Familie. Geht Gerechtigkeit von mir aus gegenüber meinen Kindern? Was für Bilder prägen meine Kinder von mir? Was lernen sie von mir? Das ist unser erstes Missionsfeld. Wir haben aber auch eine Verantwortung in der Wirtschaft. Vielleicht sind ja Menschen anvertraut. Leute anvertraut, wo du darfst eine Verantwortung übernehmen. Wie gehen wir mit diesen Verantwortungen um? Und wir haben da ein absolutes Negativbeispiel im Buch Micha. Wie Menschen schlecht mit ihrer Verantwortung umgegangen sind, gehandelt haben zum eigenen Wohlbefinden. Und stellt sich auch uns die Frage, wo haben wir eine Verantwortung bekommen und wie nutzen wir die? Geht Gerechtigkeit von unserem Leben aus? Der Micha, er klagt das an und zeigt uns die Spannung von Gottes Nein zu dem, zu Gottes Nein, wie wir Menschen unterwegs sind, unseren Sehnsucht, unseren Herzenswünschen folgen und wie das eine Konsequenz hat. Und er zeigt uns aber auch die Hoffnung und die Liebe von Gott. Der treue Gott, der vergebende Gott. Ich habe da jetzt 7, 8 bis 20. Da kommt das zum Schluss von dem Buch nochmal so wunderschön zum Tragen. Und ich finde die Darstellung so schön, weil wir sehen einmal, wie viel Hoffnung in diesem Buch rauskommt. Wir sehen einmal, wie viel Teil von der Hoffnung in diesem Buch hat und wie viel wenig eigentlich anklagt doch auch und Gericht. Und gleich haben wir immer das Gefühl, Propheten sind so schwierige Bücher. Wer ist wie du, Gott? Die Frage stellte mich am Schluss von seinem Buch. Wer ist wie du, Gott? Am Schluss, wo die Hoffnung durchdrückt. Der treue Gott, der sein Versprechen hält. Er ringt mit unserem Versagen, mit dem Versagen von Leuten, die eine Verantwortung haben. Er ringt mit dem. Und ich möchte dir heute Morgen auch die Frage stellen, wie oft ringst du mit deinem Versagen? Oder wie oft probieren wir das einfach zuzudecken, irgendeinen grauen Nebel zu lassen? Oder lassen wir uns herausfordern? Und wie oft ringen wir aber auch mit dieser Liebe Gottes, dieser gewaltigen Liebe von Gott, seiner Freude und seiner Gnade und lernen die Spannung kennen von unserem Versagen und seiner Liebe. Weil das ist das, was das Buch so wunderschön zum Ausdruck bringt. Es gibt eine Hoffnung. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben. Wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Gott wird treu bleiben. Das Versprechen, das er im Abraham gemacht hat. Er wird seine Treue halten. Durch den Glauben dürfen die Menschen einen Anteil haben, dem Volk, an Gottes Herrschaft und Gottes Königreich. Wir haben einen treuen Gott, der zu seinem Wort steht. Wir haben einen Gott, der treu ist. Und wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretungen erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Sind das nicht wunderschöne Worte zum Abschluss von diesem Buch? Ich bitte euch, Band führen zu kommen. Wir haben einen Gott, der Freude hat am Vergehen. Wir haben einen Gott, der es liebt, wenn wir Buße tun, umkehren und sagen, mal da habe ich meine Verantwortung nicht genutzt. Da habe ich meine Verantwortung nicht gut ausgenutzt. Vielleicht zum eigenen Nutzen, aber nicht so, wie du dir vorstellst, Gott. Da bin ich irgendwie abgekommen vom Weg. Und wir haben einen Gott, der es liebt, wenn wir zurückkommen zu ihm. Er hat Lust an der Gnade. Ist das nicht ein schönes Wortbild? Er hat Freude an dem, gnädig zu sein. Wir haben einen liebenden Gott, der gnädig ist. Wo es Unrecht vergibt, wenn wir umkehren und sagen, Moll, ich bin angewiesen auf dein Erbarmen, mein Gott. Ich bin angewiesen auf dich. Berühre und beweg du mein Herz.